So, hallo, guten Morgen. Vorab mal eine Frage, wer hat gestern den ersten Teil von meinem Vortrag gesehen? Okay, es sind ja doch einige, schön. Heute quasi der Rest, ich denke mal, es wird auch nicht ganz so lange dauern. Gestern haben wir ja die Stunde wirklich voll ausgenutzt. Heute haben wir noch zwei Themen, die ich da rausgezogen habe, weil das einfach zusammen in einer Stunde nicht in der gewünschten Tiefe abzuhandeln ist. Da geht es nochmal um ACTA und um INDECT. Ich darf mich nochmal kurz vorstellen für die, die mich gestern nicht gesehen haben. Mein Name ist Marc Neis. Ich bin Sysadmin, bin etwa 10 Jahre im CCC und seit letztem Jahr auch bei den Piraten aktiv und beschäftige mich aus diesem Grund auch eigentlich mit dieser Thematik schon einige Jahre. Also mit diesen zwei Themen speziell nicht, die gibt es noch nicht so lange, aber mit Datenschutz und... So, kommen wir zunächst mal zu ACTA. Das ist das Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ein Handelsabkommen gegen Produktpiraterie und Urheberrechtsverletzungen. Das kommt erstmal so ein bisschen harmlos daher. Da verhandeln ein paar Regierungen bzw. deren Vertreter über ein neues internationales Handelsabkommen, wie man so Sachen eingrenzen kann, wie das Einschleusen von irgendwelchen gefälschten Markenprodukten in die EU oder in die USA oder in welche anderen Wirtschaftsräume auch immer, wie man Medikamentenfälschungen unterbinden kann und all diese Dinge. Und da stecken natürlich auch massive Lobbyinteressen hinten dran der jeweiligen Produkthersteller. Ja, Kampf gegen diese Produktpiraterie. Allerdings beschränkt es sich nicht darauf, also nicht auf dieses klassische Produktfälschen. Da kommen wir gleich noch drauf. An diesen Verhandlungen nehmen anscheinend teil diese Länder und noch ein paar auf der zweiten Seite, anscheinend deswegen, man weiß es nicht so richtig genau, weil es wird nichts veröffentlicht. Das wird alles schön demokratisch hinter verschlossenen Türen verhandelt. Und es sind bisher ein paar Mal Dokumente aus dieser Gruppe geleakt über WikiLeaks. Daher hat man ein paar Informationen, aber offizielle Protokolle, die man nachlesen könnte oder so, gibt es in der Richtung nicht. USA, Japan, Kanada, Neuseeland, Australien, Mexiko, Marokko, die EU, vertreten durch die auch immer sehr im Interesse der Bürgerrechte und Verbraucher handelnde EU-Kommission, Singapur, Südkorea, die Schweiz, das waren die, die in dem letzten Leak vom Juli 2010 erwähnt werden. Deswegen sind die anderen beiden eingeklammert, die habe ich der Wikipedia noch entnommen. Jordanien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Wahrscheinlich waren die in einem früheren Leak erwähnt. Das habe ich aber nicht nochmal extra nachgelesen. Seit 2007 wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt. Warum man das auf diesem Wege macht, die offizielle Begründung lautete aus Effizienzgründen. Wahrscheinlich, weil dann die störenden Kommentare der Journalisten und der NGOs da nicht so die Verhandlungen oder den Betrieb stören und man sich nicht so damit beschäftigen muss, sein eigenes Handeln und seine eigenen Thesen und Positionen zu begründen. Es gibt ein paar Beteiligte aus der Internetwirtschaft und auch NGOs, aber nur mit Non-Disclosure Agreement, also Geheimhaltungsvereinbarung. Die dürfen also anschließend auch nichts erzählen. Und die haben auch nur anhörende oder beratende Funktion. Und abweichend von manch anderen Handelsabkommen, da kommen wir jetzt eigentlich zum Knackpunkt von ACTA, stecken in diesen geleakten Dokumenten halt weitreichende Maßnahmen zur Kontrolle des Internets und damit auch Einschnitte in Bürgerrechte und Bürgerfreiheiten drin. Allen voran taucht da mal wieder die Störerhaftung auf. Das gab es ja an anderer Stelle auch in der deutschen Politik schon, diese Diskussion. Störerhaftung bedeutet im Prinzip, dass ein Provider dafür haftet, was sein Kunde tut. Das heißt, wenn ich illegal einen Film runterlade, werde dabei erwischt und der Provider kann aber jetzt meine IP, die ja da gelockt wird, nicht mehr meinem Namen zuordnen, weil er seine, keine Ahnung, Daten nicht richtig gebackupt hat und die sind ihm verloren gegangen, dann würde er haften. Also er müsste dann die Strafe oder den Schadenersatz tragen. In diesen Papieren, in diesen Geleakten, steht sowas drin wie, entweder gilt die Störerhaftung oder der Provider kann das umgehen, indem er bereit ist, 3 Strikes einzusetzen. Das würde wiederum bedeuten, wenn ein Rechteinhaber 3-mal gegen eine bestimmte Person einen Verstoß geltend macht, kriegt er anschließend kein Internet mehr. Also das wird dann abgeklemmt. Selbstverständlich ohne Eingriff der Justiz, also dass da irgendwie ein Urteil gefällt werden muss von einem Gericht oder so, ist nicht vorgesehen. Und man sollte sich vergegenwärtigen, wenn das Ding irgendwann mal verabschiedet wird, ist das ein internationaler Vertrag, das ist internationales Recht, das geht über nationales Recht, das ist dann bindend, was da drin steht. Wenn das da drin als Muss formuliert ist, dann muss das auch umgesetzt werden. Ja, dann gibt es da drin eine Forderung, dass ein Provider seine Kunden überwachen muss. Das ergibt sich eigentlich aus diesem ersten, aus dieser Störerhaftung. Das würde technisch wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass die Provider die Packet Inspection machen.
Kurze Zwischenfrage, ist denn 3 Strikes in der aktuellen Version jetzt nur noch drin oder ist es nicht plötzlich rausgefallen?
Ja, es ist rausgefallen oder es wurde abgemildert. Also Sie haben es etwas anders formuliert. Die Frage war, ob 3 Strikes nicht in dem letzten geleakten Dokument rausgefallen ist. Jein. Sie haben auf diese Kritik reagiert nach dem ersten Leak und haben das ein bisschen umformuliert. Und da steht jetzt nicht mehr explizit 3 Strikes drin, aber Störerhaftung ist halt immer noch da. Wenn ein Provider seinen Kunden überwachen muss, dann läuft das darauf hinaus, dass er technisch gesehen sehr wahrscheinlich die Packet Inspection machen muss. Das bedeutet, er muss den kompletten Traffic seines Kunden analysieren. Das ist etwas, was im Moment explizit verboten ist in Deutschland. Ja, mein Provider darf meine Mails nicht kontrollieren. Zumindest, wenn ich sie mir nicht erlaube, also auf Spam oder so. Dann gehen die natürlich auf Vorratsdatenspeicherung ein, die in Deutschland ja im Moment wieder gekippt ist, aber solange die galt, galt die mit einem Vorbehalt, dass diese Daten nur verwertet werden durften für Straftaten ab einem gewissen Schweregrad. Und da fallen Urheberrechtsverletzungen ganz sicher nicht drunter. Oder vielen. Aber genau sowas wird in diesem Papier gefordert, dass halt auch Urheberrechtsverletzungen durch diese gespeicherten Vorratsdaten aufgeklärt werden sollen. Dann gibt es da noch so ein paar neue Straftatbestände oder Umstände, die in diesem Vertrag so genannt werden oder sich daraus ergeben. Als Beispiel hier mal sowas wie Anstiftung zur Urheberrechtsverletzung. Es ist natürlich was... das gibt es so im Moment in Deutschland nicht, aber man kann das halt aus diesem geleakten Papier ableiten, dass sowas dann indirekt gelten würde sozusagen. Das heißt, insgesamt ist die Folge all dieser geplanten Maßnahmen, dass es wahrscheinlich Änderungen von momentan geltendem und auch gelebtem EU-Recht in den einzelnen Ländern geben müsste. Und da die alle so schön demokratisch hinter geschlossenen Türen verhandeln, ist halt die Frage, was kann man jetzt dagegen tun? Die werden, nachdem ja nun mehrfach Dokumente geleakt sind, haben die schon ein bisschen drauf reagiert, aber die werden das nicht offenlegen, glaube ich. Das wird irgendwann kommen und wird beschlossen werden. Und das Einzige, was wir vorher machen können, und unter anderem deswegen stehe ich hier, ist Öffentlichkeit herstellen und den Leuten erklären, hey Leute, da gibt es noch was, das nennt sich ACTA und das hat diese und jene Inhalte. Passt doch da mal ein bisschen auf, was auf uns zukommt. So viel zu ACTA. Jetzt ein bisschen mehr zu INDECT. Das ist eigentlich auch das viel bösere Thema von den beiden. Vorab ein paar Acknowledgements. Ich habe relativ viele Bilder und einige Informationen aus einem Vortrag von Silvia Jonik und Kai Notdurft übernommen, die das für die FIFF gemacht haben. Das EU-Forschungsprojekt INDECT oder wie die EU an Überwachungstechnik forscht, das findet man unter dem Titel auch im Netz. Ja, INDECT. eins der tollsten Akronyme, die ich je gesehen habe. Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and Detection for Security of Citizens in Urban Environment. Okay. Bitte? Ja, ja, wenn man also Stringlänge zu Akronymlänge nimmt, ist sie sehr effizient, das stimmt. Intelligentes Informationssystem, das die Überwachung, Suche und Entdeckung für die Sicherheit von Bürgern in städtischen Umgebungen unterstützt. Also es geht um städtische Umgebung und es geht darum, dort irgendwas zu überwachen. Es handelt sich um ein Forschungsprojekt der EU-Kommission. Die legen jedes Jahr solche alle paar Jahre solche Forschungsprogramme auf. Das hier ist der 7. Zyklus und eins dieser Projekte ist halt INDECT. Es geht darum, bestehende Überwachungstechnologien zu bündeln, ein paar neue zu schaffen, daraus neue Instrumente zu formen, die man dann zur Verfügung hat. Und das eigentliche Ziel oder das Gesamtziel dabei ist die effektivere Gestaltung von operativer Polizeiarbeit in städtischen Umgebungen halt und auch im Internet. Das ist dieses Gesamtforschungsprogramm der EU-Kommission ist das 7. Rahmenforschungsprogramm. INDECT ist gestartet Anfang Januar 2009. Es soll 5 Jahre laufen. Die Projektkosten sind 14,87 Millionen. Das ist, hat mich gestern beim Nachlesen etwas gewundert. Das waren die ganze Zeit 14,86. Also die offensichtlich machen die etwas, was normalerweise im Projektmanagement höchst verboten ist. Diese Informationen kommen aus Cordis. Cordis ist so ein Server von der EU-Kommission und das hier ist direkt aus dem Projektpapier, also aus dem Projektauftrag. Wer sich ein bisschen mit Projektmanagement auskennt, der weiß, es wird am Anfang mal ein Projektauftrag geschlossen. Das heißt, der Projektauftraggeber mit dem Projektleiter vereinbart, du machst das und das, diese Ziele, zu dem Budget, bis dann. So im Wesentlichen. Und so ein Papier gibt es auch für diese ganzen Seventh Framework-Projekte und da steht halt jetzt Kosten drin 14,87 Millionen Euro, letztens waren es noch 14,86. Und was ich nicht so richtig weiß, was sich hinter diesem Projektbudget verbirgt, also 10,91 Millionen Euro, für was verbraten die anderen 4 Millionen da? Ja, ich weiß nicht, ob es um Schmiergelder geht, aber irgendwelche Reisekosten oder so in der Höhe. Also ich kann es nicht wirklich erklären. Ich habe auch nirgendwo einen Hinweis gefunden, was diese zwei Zahlen bzw. der Unterschied eigentlich zu sagen haben. Wer ist denn daran beteiligt? Naja, da haben sich relativ viele Unis und Firmen beworben. Es konnten halt nur wenige ausgewählt werden. Das heißt, das hier sind sozusagen die Auserwählten. Die Bergbau-Universität in Krakau, AGH, University of Science and Technology. Dort sitzt auch der Projektkoordinator, also die koordinieren dieses ganze Ding. Und weil die traditionell gute Beziehungen nach Wuppertal hatten, ist eine deutsche Universität, die da mitspielen darf, die Universität Wuppertal. Dann auch die Technische Universität Danzig. In Deutschland die Firma Innotech Data. Irgendwas in Grenoble, ich weiß gar nicht, ob das eine staatliche oder private Firma oder irgendwas ist. Dann das hinter MSWIA verbirgt sich, glaube ich, das polnische Innenministerium als vorgesetzte Behörde der Polizei. Aber was eigentlich hinten dran steckt, ist halt die Polizeiführung von Polen. Dann eine Firma Psi Transcom in Deutschland. Dann die obersten Polizeibehörden von Nordirland. Okay, dass die manchmal was überwachen wollen, kann ich verstehen. Aus Spanien eine Firma, Morviquity, die Technische Universität Posen in Polen, die Carlos III. Universität in Madrid, die Technische Universität Sofia in Bulgarien, die Universität von York, die Technische Universität von Ostrau in Tschechien, die Technische Universität von Košice in der Slowakei, eine Firma X-Art Pro Division in Österreich und die Fachhochschule Technikum Wien. Insgesamt sind das so... Nee. Aber das war eine der Begründungen des Professors Tipkin in Wuppertal. Der hat gesagt, naja, die ganze Zeit werden immer nur Firmen gefördert. Wir müssen ja hier quasi mitmachen, damit wir auch einen Teil vom Kuchen kriegen. Ich habe keine Ahnung, wo das liegt. Insgesamt gibt es einzelne Forschungsprojekte innerhalb des INDEC-Programms ungefähr 40 bis 50 und die sind da alle irgendwie aufgeteilt. Also jeder macht gezielt irgendwie so ein Bausteinchen. Gucken wir uns mal die Hauptziele an. Ich habe die jetzt tatsächlich direkt aus diesem Projektpapier generiert. Entwicklung einer Plattform für die Registrierung und den Austausch operativer Daten, für die Beschaffung von Multimedia-Inhalten. Es könnte auch Erstellung sein. Das Englische ist da nicht so ganz eindeutig. Für die intelligente Verarbeitung aller Informationen, für die automatische Erkennung von Bedrohungslagen und für die Erkennung von abnormalem Verhalten oder Gewalt. Da steht wörtlich abnormal behavior. Weil das im Deutschen dann wieder so gefährlich klingt, hat Professor Tipkin dann auch irgendwann gesagt, naja, das sollte man vielleicht besser mit kriminell übersetzen. Okay. Weitere Hauptziele, die Entwicklung eines Prototyps eines integrierten und vernetzten Systems zur Unterstützung der Polizeiarbeit, die Bereitstellung diverser Werkzeuge und Technologien für die Observierung von verschiedenen mobilen Objekten. Dahinter verbergen sich so Sachen wie Flugzeuge, Schiffe, Autos, was auch immer, alles, was sich irgendwie bewegt. Dann die Entwicklung einer neuartigen Suchmaschine, die die direkte Suche von Bildern und Videos auf der Basis von Watermark-Content kombiniert mit der Speicherung von Metadaten in Form digitaler Wasserzeichen. Das heißt, ich suche mir ein Bild, generiere aus dem Bildinhalt so eine Art, naja, die nennen das hier Watermark. Das ist eine relativ neue Technologie. Das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, mathematisch so eine Art Hash. Aber nicht ein Hash wäre ja genau. Also wenn sich ein Bit im Bild ändert, wäre der Hash anders. Das ist genau der Unterschied. Dieses Wasserzeichen ist bei ähnlichen Bildern ähnlich. Und damit kann ich auch ähnliche Bilder finden. Das heißt, diese Suchmaschine geht durchs Netz, sucht nach Bildern und guckt dann in einer großen Datenbank, was ist denn ähnlich? Und kann diese Beziehung finden. Damit könnte ich also, wenn hier irgendjemand ein Bild einstellt, irgendjemand anderen finden, der ähnliche Bilder oder Bilder derselben Person oder derselben Sache verwendet. Dann geht es um die Entwicklung von Technologien zur Überwachung von Internetressourcen, um die Analyse der damit mit all diesen Methoden gewonnenen Informationen und um das Auffinden von kriminellen Aktivitäten und Threats, also Gefahren. Das Projektpapier gibt außer den Zielen auch sehr explizit die erwarteten Ergebnisse an. Was wollen die haben nach diesen 5 Jahren, wenn das Projekt abgeschlossen wird? Eine Pilotinstallation dieses Überwachungs- und Verfolgungssystems, was in den Zielen genannt wurde. Die Demonstration dieses Pilotsystems mit einer Größe von 15 Knoten, weil das ja ein verteiltes System sein sollte. Und die Konstruktion einer Familie von Prototypen zur Verfolgung mobiler Objekte. Naja, lasst uns mal spekulieren, was sich dahinter verbergen könnte. Da gab es mal so ein Werbevideo von dem INDEC-Projekt. Das war das mit dem mobilen Verfolgen. Also irgendwie so aus der Luft und mit Gesichtserkennung und naja, was man diesen Bildern halt so entnehmen kann. Ja? Also es geht um das Tracking von irgendwas, was sich bewegt. Fußgänger, Fahrzeug, was auch immer. Dann dieses verteilte System, das sind halt irgendwelche Knoten, die irgendwas ausmachen können. Und wenn man hier genau guckt, unten links, könnt ihr das erkennen von hinten? Okay, die Bildqualität ist ein bisschen schlecht, weil ich das verkleinern musste, damit es auf die Folie passt. Oben in der Mitte, das ist auch so, das sind Drohnen. Also die nennen das in der Projektsprache dort UAVs, Unmanned Aerial Vehicle. Das sind im Prinzip Quadcopter mit Kameras und Sensoren dran. Und halt ein paar, ja, Sendestationen und so. Wenn man sich für die Details interessiert, das würde jetzt hier in diesem Rahmen zu weit führen, aber das steht in den Projektpapieren da noch ein bisschen expliziter drin und die sind öffentlich. Ja, Drohnen mit Kameras und Sensoren. Ich hab mir sagen lassen, Hubschrauber sind unglaublich teure Arten, ist eine unglaublich teure Art zu fliegen. Also die haben wahnsinnige Betriebskosten pro Flugstunde, weil die sehr viel Wartung benötigen. Also wenn die ein paar Stunden fliegen, dann müssen die halt eine längere Zeit unten bleiben, bis die wieder fliegen können oder so irgendwie. Drohnen sind eine wesentlich billigere Alternative. Und da die Polizei bis jetzt Hubschrauber einsetzt, kann ich mir gut vorstellen, dass die ganz gern so fliegende kleine ferngesteuerte Quadcopter hätten. Ja, bei den erwarteten Ergebnissen noch weiter. Die Installation eines verteilten Computersystems für die Beschaffung, die Speicherung und die effektive Weiterverteilung von Daten und die intelligente Verarbeitung dieser Daten. Des Weiteren steht dort sehr explizit die Erstellung einer Suchmaschine, die dienen soll zum Auffinden von Personen und Dokumenten, basierend auf dieser Wasserzeichentechnologie, die ich eben kurz angerissen habe. Die Nutzung semantischer Suche, also die analysieren Sprache auf bestimmte Sprachmerkmale. Und ein fortgesetztes und dauerhaftes Monitoring öffentlicher Ressourcen. Das könnten sein Webseiten, Diskussionsforen, Mailinglisten, Newsgroups, irgendwelche P2P-Netze oder halt auch, das steht da auch ganz explizit drin, einzelne Rechnersysteme. Ich habe mir dann gedacht, das erinnert mich irgendwie an unseren Bundestrojaner. Weil wenn die auf Einzelrechnern losgehen, dann müssen die auch irgendwas haben, was ihnen die Informationen von den Einzelrechnern beschafft. Die werden ja nicht nur einen Ping da drauf machen wollen. Ja, und das alles soll durch autonome Softwareagenten irgendwie erledigt werden. Da gibt es dann auch in diesem schönen Werbevideo ein paar Sequenzen zu. Oben rechts, die haben wir schon gesehen. Unten sieht man nochmal so diesen Gesichtsabgleich. Und die semantische Suche soll dienen, um Daten aus der realen und der virtuellen Welt verknüpfen zu können. Wenn ich also irgendwie, ja, mal angenommen, so ein Bekennerschreiben von der RAF habe und irgendjemand schreibt einen völlig anderen Text, dann sollte dieses System, zumindest so die feuchten Träume der Leute, die sich das ausdenken, in der Lage sein zu beurteilen, ob das von demselben Autor stammt. Also ganz abwegig ist das nicht. Ich erinnere mich daran, dass es vor, weiß nicht, 5, 6, 7 Jahren irgendwo mal einen kleinen Artikel gab, da hatten ein paar Wissenschaftler in Norditalien eine Methode gefunden, mit Hilfe von dem normalen Level Lempel-Siff-Kompressionsalgorithmus die Urheberschaft eines Textes zu über 95% richtig zu bestimmen. Weil offensichtlich, wenn du eine gewisse Mindestlänge überschreitest, deine Sprache doch sich immer sehr ähnelt und wenn das komprimiert wird, dieser Algorithmus zufällig findet diese Ähnlichkeiten. Also wenn du Texte komprimierst und was dann rauskommt, miteinander vergleichst, dann kannst du sagen, das kommt von dem gleichen Autor oder das kommt von einem anderen. Warum soll es da nicht auch andere Verfahren geben, wie man sowas machen kann? Ja, dann Überwachung des Netzes, diese autonomen Agenten, die irgendwelche Webressourcen überwachen sollen. Klar, das ist nichts anderes als das, was Google auch macht. Im Prinzip ist es Data Mining. Und dann halt der EU-Trojaner. Dann wird dort weiter erwähnt, die Implementierung eines internetbasierten Informationsbeschaffungssystems. Da steht aktiv und passiv. Und die Demonstration dieses Systems auf eine irgendwie messbare Weise. Das ist also das, was die am Ende haben wollen. Da verbergen sich ja jetzt schon ein paar Sachen hinten dran, wo ich extrem hellhörig werde. Und da kann man schon mal ein bisschen drüber nachdenken. Man kann sich da auch weiter rein vertiefen. Es gibt mittlerweile jede Menge Artikel darüber. Es gibt auch diese Projektpapiere an sich. Die sind alle auf Englisch und da muss man auch immer so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Aber was da alles so sich an neuen Technologien dahinter verbirgt und vor allem, was die Kombination dieser Technologien dann ausmacht. Wenn ich eine Software habe, die mir automatische Gesichtserkennung in einigermaßen zuverlässig macht und ich habe eine fliegende Kamera, unbemannt, und bringe das zusammen, dann kann ich auch irgendwo auf einem städtischen Platz von oben relativ zuverlässig Leute erkennen, die ich da irgendwo finden will. Da müssen keine Polizisten mehr über diesen Platz laufen. Wenn ich dann noch eine Software hinzunehme, die es mir erlaubt, mobile Objekte zu verfolgen, zum Beispiel einen Fußgänger. Das ist nämlich eins der Teilziele. Das steht in diesen Projektzielen nicht so explizit drin. Das kam an anderer Stelle raus. Da wird eine Software entwickelt, die in der Lage ist, einen Menschen in einer Menschenmasse zu verfolgen. Wenn ich das mit den zwei Sachen zusammenbringe, die ich vorher genannt habe, bedeutet das, ich bin in der Lage, ein automatisches System auf einen Menschen anzusetzen, den irgendwo zu finden und dann das System gucken zu lassen, wohin der sich bewegt. Ja, irgendwie Waffen haben sie da noch nicht eingeplant. Ja, vielleicht fürs Militär. Also wenn die sowas entwickeln, dann wird das sicher auch dem Militär irgendwann zugänglich gemacht. Also glaube ich schon. Aber hoffentlich nicht für unsere Innenstädte. Naja, also wie gesagt, es gibt ja einiges, was mich bedenklich stimmt. Da kann man schon mal drüber nachdenken. Aber zu dem Projekt weiter. Es gibt da einen Ethikrat. Alle diese Seventh Framework-Programme brauchen einen Ethikrat. Das ist einfach von der EU-Kommission so vorgeschrieben. Dieser Ethikrat hat die offizielle Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das, was da rauskommt bei so einem Projekt, sich mit den Gesetzgebungen der EU und auch denen der einzelnen Länder verträgt. Ja, die sollen also gucken, dass das alles im Rahmen geltender Gesetze stattfindet. Der Vorsitzende dieses INDECT-Ethikrates ist Drew Harris. Das ist der Chef von der Polizeibehörde in Großbritannien, ich glaube hier in Nordirland oder wo das war. In irgendeinem Presseartikel habe ich auch gelesen, dass die ihm zur Kontrolle zugeteilte Person Sulema Rosborough seine Sekretärin sei. Ich konnte das aber noch nicht bestätigt finden. Aber es gerüchtet halt. Das ist natürlich eine sehr effektive Kontrolle. Wenn ich einen Polizisten, dessen ureigenstes Anliegen es ist, da möglichst viel operative Gewalt aus so einem System zu kriegen, an die Stelle setze, die das Ding kontrollieren soll. Es ist auch de facto so, dass im INDECT-Projekt, da das ja alles relativ öffentlich stattfindet, im Gegensatz zu ACTA zum Beispiel, die ganzen Projektdokumente eine Zeit lang erhältlich waren. Und die Kritik wurde immer lauter. Und jetzt haben sie die Vereinbarung getroffen, dass halt dem Ethikrat alle Projektdokumente vorgelegt werden müssen, bevor die veröffentlicht werden. Das heißt, die haben jetzt auch noch zumindest die Möglichkeit der Zensur, ob sie sie ausüben, das kann man ja so nicht beurteilen von außen. Die Kritik auch aus den Reihen der beteiligten Universitäten, wenn da auch leise war halt, dass das doch eventuell irgendwie so ein klein bisschen die Freiheit der Forschung und Lehre einschränken könnte. Auf der anderen Seite haben sie die Verpflichtung, das, was sie da produzieren, auch anschließend zu veröffentlichen. Das ergibt sich aus irgendwelchen anderen Rahmenrichtlinien für diese Forschungsprogramme. Mal sehen, was da rauskommt. Aber zumindest haben sie schon gemerkt, dass sie ein bisschen vorsichtig sein müssen mit dem, was sie nach außen geben. Ja, abgesehen von den Dingen, die da konkret schon als Projektziele genannt sind und von denen man nicht weiß, ob man die wirklich haben will, gibt es da noch weitere Kritik an diesem Projekt, unter anderem den Datenschutz. Diese ganzen Daten werden heimlich erhoben. Wenn da irgendwo eine Drohne in einem Kilometer Höhe fliegt, die sehe und höre ich nicht. Aber die kann mich sehr gut sehen. Vielleicht haben einige von euch dieses Apache-Kampfhubschrauber-Video gesehen, das bei WikiLeaks runterkam. Die waren auch einen Kilometer hoch. Man kann da sehr gut erkennen, was da unten am Boden passiert. Es werden natürlich viele Unschuldige überwacht. Diese ganzen Daten sind nicht, wie das zum Beispiel im Bundesdatenschutzgesetz vorgeschrieben ist, in irgendeiner Weise zweckgebunden, sondern die werden erstmal erfasst und abgelegt und bei Bedarf wird darauf zugegriffen. Und natürlich gibt es keine bisher irgendwie definierten Auskunfts- oder Löschrechte, die da vorgesehen wären, wobei man dazu sagen muss, es ist ja auch noch kein fertig installiertes System. Muss man Ihnen zumindest zugestehen, im Moment ist es, hat es den Status von einem Forschungsprojekt. Da muss ich das vielleicht nicht zwingend mit betrachten. Es gibt auch Bedenken hinsichtlich der Flugsicherheit. Ich habe früher selber mal eine Weile geflogen und ich weiß, dass man über bewohntem Gebiet einen vertikalen Abstand von 600 Meter halten muss. Mit so einem Segelflieger oder einmotorigen Flieger. Es ist nicht ganz klar, wo diese Drohnen dann fliegen sollen und in welcher Höhe, aber wenn die ein bisschen höher fliegen, könnten sie ein Problem kriegen mit anderen Leuten, die da rumfliegen. Weiß man nicht. Und dann gibt es da ja auch noch so Städte wie Frankfurt, wo der Flugverkehr doch eher dicht ist. Also wenn ich mir vorstelle, dass da noch irgendwelche unbemannten Systeme in der Luft sind, von denen ich nicht hundertprozentig weiß, dass sie genau dahin fliegen, wo ich will und dass diese Software, die das steuert, auch keine Fehler hat. Ja, so ein abgestürzter Jumbojet wegen so einer blöden Drohne wäre halt doof. Großbritannien, also das UK, hat bereits Gesetzesänderungen angekündigt in seinen Luftfahrtgesetzen für 2012. Und irgendwie gerüchtet ist auch, dass die Bundesluftfahrtverordnung geändert werden soll, um das Fliegen von solchen Dingern zu ermöglichen. Ja, dann nochmal das zu dem Projekt Umfeld. INDECT findet ja nicht im luftleeren Raum statt. Da gibt es noch das Europol-Gesetz. Also die Rechtsgrundlage für diese europäische Polizeieinheit. Und die passen wie Arsch auf Eimer, die beiden Sachen. Europol liefert den rechtlichen Rahmen, dass man diese Daten auch frei innerhalb der EU-Staaten weitergeben darf. Und INDECT liefert die Daten und die Technik, um sie zu generieren. Und das Europol-Gesetz hat irgendwo noch so eine Lücke, die es erlaubt, polizeiliche Informationen weiterzugeben an Körperschaften, auch außerhalb der EU. Ich denke da immer zuerst an die andere Seite des Atlantiks, aber so genau ist das da halt nicht ausgesagt. Aber ich denke mal, dass die Amerikaner da schon auch gern ihren Teil der Daten haben würden, wenn die erhoben werden. Die mit INDECT generierten Daten werden dann natürlich auch Eingang erhalten in diese Superdatenbanken, die wir bereits haben, zum Beispiel in das SIS, das Schengen-Informationssystem. Da hatte ich gestern schon ein bisschen was zu gesagt. Das ist eine Datenbank, die hat man geschaffen in dem Moment, wo man den Schengen-Vertrag aus der Taufe gehoben hat, weil dann fallen ja die Binnenkontrollen weg. Ja, wir haben ja im Schengen-Raum keine Kontrollen an den Grenzen zwischen den einzelnen Schengen-Staaten mehr. Und da muss ein Ausgleich geschaffen werden. Den hat man in zweifacher Hinsicht gemacht. Zum einen Schleierfahndung, also in Deutschland darf halt die Polizei jetzt auch woanders als nur direkt an der Grenze mal Personenkontrollen machen. Und dann halt dieses Schengen-Informationssystem, ja, wo halt auch unerwünschte Personen oder irgendwelche Asylbewerber und sonst was drin sind und dass wir da nicht immer richtig fair mit umgehen mit diesen Leuten, das zeigt sich, glaube ich, an einigen Stellen recht deutlich. Wenn ich da an Süditalien denke, was die auf diesen Gulag, den sie da auf dieser Insel eingerichtet haben, wie hieß die? Na, in Lampedusa, genau. Die ganzen Leute, die dort sind, die sind natürlich auch in dem SIS drin. Und mit INDECT könnte man die dann in Zukunft auch finden, wenn die von dort ausbüchsen. Was man ja eigentlich auch will. Das ist der Zweck dafür. Das Visa-Informationssystem, also so Passangelegenheiten, da wandern natürlich auch Daten rein. Beziehungsweise da zieht INDECT dann auch vielleicht Daten raus, so Bilder und so. Und dann gibt es diese Frontex, wo wir wieder bei Lampedusa sind. Das ist diese Einheit, die die EU-Außengrenzen jetzt vor zu vielen Wirtschaftsflüchtlingen schützt. Die Bundesmarine ist da übrigens auch beteiligt. Die haben so da irgendwie so ein, zwei Schiffe im Mittelmeer. Aber was die Marine oder was die Wasserschutzpolizei? Nee, letzteres, glaube ich. Ja, insgesamt ergeben sich einfach ein paar Fragen an dieses Projekt. Und zwar, ob Verbrechensbekämpfung jetzt auf einmal eine höhere Priorität genießt als Persönlichkeitsrechte, Freiheitsrechte. Und zum anderen die Frage, wie kann Europol als Organisation innerhalb der EU effektiv durch das Europäische Parlament kontrolliert werden? Weil das ist nämlich der Teil, wo dann das Europäische Parlament als Vertreter der Bürger Europas keine Einflussnahme mehr hat bisher. So, erstmal Fragen bis hierhin. Ja? Operative Daten, was damit gemeint ist? Daten, die die Polizei für irgendwelche Polizeioperationen benutzt. Also zum Beispiel, wo ist jetzt gerade irgendjemand, den ich suche und wo geht er hin?
Ist das irgendwie einsichtig? Also, kann ich einen SES-Dump bekommen? Kann ich einen Nord-Dump bekommen, was über mich gespeichert worden ist?
Nein. Also kann man, hat man Auskunftsrecht gegenüber dem Schengen-Informationssystem? Meines Wissens nein. Ob das rechtens ist? Ja, in diesem Status, in dem wir jetzt sind, ist es sehr wohl rechtens. Es sind reine Forschungsprogramme. Sie sind ja nicht umgesetzt. Und da Freiheit von Forschung und Lehre gilt, dürfen die im Moment erforschen, dürfen die, was die wollen. Wenn das dann umgesetzt werden soll, dass dann ein paar Gesetze kippen müssten, ja, klar. Also in Deutschland wäre der Einsatz dieser Technologie, die da gerade entwickelt wird, nicht möglich momentan. Aber wir können uns relativ sicher sein, wenn die denn da mal da ist und funktioniert und träuft sich andere EU-Staaten, haben die eingeführt, dann wird das irgendwann auch in Deutschland kippen und dann werden wir die hier auch kriegen. Also das kommt halt darauf an, wie stark der Widerstand gegen dieses Ding ist. Und im Moment ist es einfach in den Massenmedien, abgesehen vielleicht von der Zeit, noch nicht angekommen. Also ich lese mal ab und zu einzelne Artikel bei Telepolis oder bei Heise und in der Zeit, meistens auch nur Zeit online. Ich habe noch in keiner anderen größeren Zeitung wirklich großartig was dazu gesehen. Das heißt, die breite Bevölkerung weiß gar nicht, was da gerade gemacht wird. Und es dauert ja auch noch ein paar Jahre, wo das alles schön in diesem Status Forschung bleibt, bis Ende 2013 und ja, bis danach. Das ist ähnlich wie jetzt mit dem Zensus 2011. Das hat sich angemahnt 2004 oder so mit dem Mikrozensus. Ja, jetzt haben wir 6 Jahre später. Damals wussten wir nicht, was kommen würde. Und jetzt können wir es nicht mehr zurückdrehen. Die Verfassungsklage wurde nicht angenommen. Du hattest noch eine Frage? Was die Universitäten im Einzelnen machen, ja, kann man. Also ich habe das hier jetzt nicht beleuchtet wegen zu viel und zu lange, weil das, wie gesagt, das sind 50 so Einzelteile irgendwie oder 40 oder keine Ahnung. Aber man kann durchaus rauskriegen, welche Universität an was arbeitet, bis zu welchem Detailgrad. Ist bestimmt unterschiedlich. Kommt auch darauf an, wie gut dein Polnisch, Tschechisch und Ungarisch und sonst was ist. Also es gibt da noch ein Papier, das kann ich auch noch mal zeigen. Verdammt. Ich sehe ja gar nichts hier oben. Na, da wollte ich jetzt nicht hin. Da. Es gab, also Studenten in Wuppertal haben sich durchaus Gedanken gemacht, was da alles passiert und haben über die ASTA ein bisschen Druck gemacht und dann gab es dann ein Gespräch. Der Projektleiter dieses kompletten INDEC-Projektes sitzt, wie gesagt, in Krakau. Das ist dieser Professor Ziech, Und der leitende Professor an der Universität Wuppertal ist dieser Professor Dr. Bernd Tipken. Und die haben dann auch zugesagt und haben sich mit den Studenten getroffen. Und das ist das Protokoll davon. Also zuerst mal ging es damit los, dass halt die beiden Professoren dann gesagt haben, hier so veröffentlichen geht gar nicht und ne, vor allem nicht vorab. Und ja, dann hat man über dieses Projekt gesprochen. Das ganze Projekt ist natürlich durch Missverständnisse in Europa bekannt geworden. Ja? Das sind alles nur bedauerliche Missverständnisse. Und die Europäische Union, so hat das der Professor Tipken wohl geschildert, hat zwei Leitziele. Das eine sind saubere Energien und das zweite ist Sicherheit. Okay, ich weiß nicht, wo er das her hat, aber es ist interessant, eine interessante Auffassung. Die Universität Wuppertal forscht zum Beispiel an zwei Sachen, an der Wasserzeichentechnologie, also hier dieses Erkennen von Multimedia-Inhalten und solchen Dingen, und an den Algorithmen für diese Suchmaschine, semantische Suche und sowas. Insoweit wäre das jetzt mal für die Uni Wuppertal geklärt und solche Dokumente findest du wahrscheinlich für alle beteiligten Unis, aber eventuell nicht auf Englisch. Es gibt da übrigens auch verschiedene Work-Packages und die einzelnen Work-Packages sind alle in PDFs auf der Indect-Projektseite beschrieben. Die ist auch in meinem Vortrag in dem PDF verlinkt. Das könnt ihr also dann von datenspuren.de euch ziehen und mal gucken, wo die Links hingehen. Hier steht diese Bemerkung, die ich eben schon mal genannt habe, dass der Tipken meinte, dass dieses abnormale Verhalten, das sollte man auf Deutsch wohl besser als kriminell übersetzen, weil das wird sich besser anhören. Ja? Ich verstehe dich leider ganz schlecht. Ja, ja, nachdem man dann das Verschwinden kritisiert hatte, sind die auch wieder aufgetaucht. Also ich weiß nicht, ob alle wieder aufgetaucht sind, aber zumindest bei einem Dokument war das so. Es war dann zwischenzeitlich weg und dann wurde Kritik laut, wieso ist denn das jetzt weg, und dann war es auch wieder da. Aber die meisten dieser Dokumente findet man mittlerweile bei den Piraten, bei FIFF, bei verschiedenen anderen. Also die sind so oft kopiert, was einmal im Internet ist, geht auch nicht mehr verloren. Hier steht nochmal relativ explizit, was das eigentlich soll. Also besser als auch in den Zielen, die ich aus diesem Projektpapier rausgezogen habe. Die Suche mit Kameras, um automatisch abweichendes Verhalten aufzuspüren. Man sieht, er hat gesagt deviant und dann in Klammern kriminell, um dieses Wort abnormal irgendwie zu vermeiden. Ja? Ist mir völlig klar, was die damit meinen. Also die Bemerkung war, man kann durchaus abnormales Verhalten zum Beispiel irgendeiner Person in irgendeiner Fußgängerzone detektieren. Ja, klar kann man. Die Frage ist, was die als nicht normal klassifizieren, also wo die Grenzen setzen. Weil du hast darauf keinen Einfluss. Ja, für dich mögen Dinge normal sein, die für die schon nicht mehr normal sind. Und eigentlich möchte ich nicht, dass, weil ich jetzt halt irgendetwas mache, was nicht deren Normalitätsverständnis entspricht, irgendwo da oben in Kilometer Höhe anfängt, eine Kamera sich auf mich zu richten und mich den nächsten halben Tag zu verfolgen, was ich denn alles so tue. Ja? Genau, Jörg hat das gerade richtig gesagt. Ich bin abnormal. Ja? Ja? Ist mir, wie gesagt, mir persönlich ist völlig klar, was die damit meinen. Die Bemerkung war, dass kriminelles Verhalten natürlich auch nur eine Untermenge von abnormalem Verhalten, also nicht der Norm entsprechenden Verhalten ist. Und um kriminelles Verhalten zu entdecken, muss ich quasi irgendwo sowas definieren. Ja? Okay, das kriminelle Verhalten, was heute normal ist, wird nicht entdeckt. Das ist ein guter Punkt, ja. Den hatte ich so noch gar nicht bedacht, natürlich. Mir geht es aber da auch um was ganz anderes. Ich halte es grundsätzlich für eine schlechte Idee, automatische Systeme darauf anzusetzen, um Menschen in irgendwelche Klassen oder Verhalten, in dem Fall von Menschen, in irgendwelche Klassen einzuteilen und diese Software-Systeme beurteilen zu lassen, ob irgendwas so zu sein hat oder nicht. Ja, das ist das eigentliche Kernproblem darunter. Und wir sind hier ausgeliefert der Definition von, ich nenne es jetzt auch mal, um dieser Diskussion mit abnormal zu entgehen, einfach mal kriminelles Verhalten. Wer sagt mir denn, dass eine künftige Regierung nicht ganz andere Vorstellungen davon hat, was kriminelles Verhalten ist und diese Systeme entsprechend neu justiert? Das kann ich ja nicht mehr verhindern, wenn die einmal da sind. Hier haben wir übrigens auch wieder die berühmte Kinderpornografie. Diese Suchmaschinen sind natürlich in erster Linie dazu da, Kinderpornografie im Netz aufzuspüren. Die nordirische und die polnische Polizei sind daran beteiligt, das BKA hört nur so ein bisschen zu. Und ja, also da steckt schon relativ viel Polizei drin, weil das ja auch tatsächlich ein Polizeisystem ist, was die da entwickeln. Der Professor Ziech hat sich dann, also entschuldigt, wenn ich das so plakativ sage, er hat sich nicht entblödet zu sagen, wir sind ja alle aus dem Osten, wir hatten alle sowas wie Stasi, deswegen sind wir super sensibel für Datenschutz und Privatsphäre und wir machen hier schon nichts falsch. Hier steht auch noch was ganz Entscheidendes, was der Tipkin wohl gesagt hat in diesem Gespräch an der Uni Wuppertal. Mithilfe dieser Wasserzeichentechnik können Bilder und Daten im Internet geschützt werden. Es dürfte klar sein, was dahinter steckt, ja? Bitte?
Zu tracen, wo sie sich verbreiten.
Genau, zu tracen, wo sie sich verbreiten und in die andere Richtung gedacht, zu sehen, wer benutzt irgendwelches Material, das ihm nicht gehört.
Ja gut, das ist ja nicht so wichtig, aber wichtiger ist zu tracen. Wer zitiert wen, wer benutzt was von dem, wer kennt wen.
Ja, okay, Tracing von wer benutzt was von welcher anderen Person, also Netzwerke quasi aufzuspüren, ja? Richtig. Die Lobby, die hinter der Medienindustrie steckt, hat ganz sicher die Begehrlichkeit, so eine Technologie dann auch einzusetzen, um Urheberrechtsverstöße zu verfolgen. Wer kopiert einen Film? Zum Beispiel. Hier steht auch, wie es eigentlich dazu kam, dass Wuppertal den Zuschlag gekriegt hat, weil die sie halt von früher kennen. Alte Seilschaften sozusagen. Also die haben auch gesagt, das ist ethisch alles ganz toll und gar nicht so bedenklich, weil wir haben da schon ein Papier, das umfasst 20 Seiten, da haben wir das alles haarklein beschrieben. Finde ich auch immer wieder toll. Auch ein Satz, der mir beim Lesen von diesem Dokument aufgestoßen ist, ich zitiere ihn einfach nur, weil da fehlen mir sonst die Worte. Professor Ziech ist sich sicher, dass die Wasserzeichentechnik und Datenkryptotechnik, die in Wuppertal entwickelt wird, zur Privatsphäre und zum Schutz von privaten Daten beiträgt. Okay. Ich kann also jetzt rausfinden, wer welches Bild woanders noch verwendet oder wer von wem welche Videos oder Bilder übernimmt oder Texte oder was auch immer. Und das hilft mir dann, meine Daten zu schützen. Ist einleuchtend. Achso, hier hat er noch auch was Interessantes gesagt. Die Uni Wuppertal hat keine eigene Indekt-Webseite auf ihrer Webseite, also keine Unterseite, veröffentlicht, weil das hätte ja dann so aussehen können, als würde das alles geheim gehalten. Hä? Wenn die da plötzlich auftaucht oder so. Also, ihr könnt es ja hier lesen. Also, dieses PDF gibt es übrigens auch im Netz. Ich weiß noch nicht, ob ich es in meinem Vortrags-PDF schon verlinkt habe, aber ich würde das dann gleich nochmal nachholen und stelle das dann auf datenspuren.de zur Verfügung, dann könnt ihr euch das PDF selber ziehen. Ja, die dort entwickelte Technik, also die innerhalb von INDEC entwickelte Technik, darf in allen europäischen Ländern verwendet werden. Also auch in denen, die jetzt sich nicht direkt beteiligen. Die Daten sicher auch. Ja?
Was vielleicht am Ende interessant wäre, wie die Lizenzfragen sind, ob wir vielleicht nicht sogar mit unseren Drohnen, unserem Überwachungsvideo gucken, ob wir einen vermuteten Schlägerpolizisten etwas länger verfolgen könnten.
Also hier war die Frage, wie die Lizenzen für das System aussehen und ob es dann nicht möglich wäre, quasi von privater oder NGO-Seite so ein System aufzusetzen, um wiederum die Polizei zu beobachten. Keine Ahnung. Aber ich denke mal, die werden das nicht freiwillig rausgeben. Die denken ja immer noch, Security by Obscurity sei ein gutes Konzept. Natürlich kann solche Technik auch missbraucht werden. Und das aus dem Mund von einem Professor Dr. Tipkin. Okay. Aber das ist alles gar nicht so schlimm, weil jetzt wäre ja auch jetzt schon theoretisch möglich, in manchen Ländern Personen mit Kameras den ganzen Tag lang zu verfolgen. Professor Dr. Tipkin ist sich klar, dass eine solche Überwachung mit Gesichtserkennung nicht in allen europäischen Ländern erlaubt ist. Und er geht nochmal auf Toll Collect ein, das hatte ich gestern auch schon mal angesprochen. Weil das technisch gesehen jetzt schon die Möglichkeit bietet, Bewegungsprofile zu erstellen. Das Einzige, was zwischen dem Tun und dem Nicht-Tun steht, ist halt noch ein bisschen Gesetz. Wahrscheinlich warten die nur auf irgendeinen Anlass, um das mal aufweichen zu können. Die Forderungen gibt es ja immer mal wieder. Hier steht übrigens noch was zu der Funktionsweise von diesen Suchmaschinen. Also auf dem Low-Level kann man irgendwie Dokumente suchen, die sich ähnlich sind. Und semantische Suche richtet sich eindeutig auch auf Richtung Personen. Und dann kann man vergleichbare Dokumente oder Dokumente derselben Person irgendwie finden. Zum Beispiel verschiedene Reden desselben Autors, Schreibers, sowas. Und hier steht auch, wenn auch so ein bisschen zwischen den Zeilen, dass das durchaus einsetzbar ist, um Urheberrechtsverstöße zu verfolgen. Dies soll vor Plagiaten und dem Diebstahl von geistigem Eigentum schützen und die Transparenz erhöhen. Also die können zum einen tatsächlich Personen dann, wenn sie das so umsetzen, wie das in dem Projekt hier drin steht, können die tatsächlich Personen finden, tracen, ein Beziehungsgeflecht zwischen verschiedenen Personen finden, weil der eine ein bisschen Material von dem anderen verwendet oder ein Bild, das irgendwo ist oder ein Video da nochmal auftaucht oder sonst was. Und sie können halt auch sagen, der hat das geschrieben und der hat es geklaut. Ja?
Beispiel, das, was wir mit André Holm gemacht haben, da kam jetzt so ein Bekennerschreiben und dann so ein Forschungstext, und die waren ungefähr ähnlich, da hat jetzt noch ein Mensch drüber geguckt, aber die Idee auch immer
ein bisschen. Ja, also war das jetzt eine Frage, eigentlich eine Bemerkung? Da wurde jetzt auf André Holm abgezielt, der als angeblicher oder mutmaßlicher Verfasser eines Bekennerschreibens der militanten Gruppe ja wesentlichen juristischen und überwachungsmäßigen Ärger gekriegt hat, weil er halt irgendwelche hochtrabenden, komplizierten Worte verwendet, wie sie natürlich nur wenige hunderttausend Leute in Deutschland kennen. und die zufällig auch in so einem Bekennerschreiben auftauchten. Das ist im Prinzip dieselbe Technologie, also das hat ein Mensch gemacht bei dem Holm, ja klar, und das hier ist im Prinzip dasselbe noch automatisch. Aber wenn das bei menschlicher Beurteilung so schief gehen kann, ich bin mir nicht wirklich sicher, wie gut solche Algorithmen nachher tatsächlich eine Urheberschaft detektieren. Das hängt sicher auch von verschiedenen Parametern ab, wie Sprache, Textlänge und anderen Sachen. Es könnte natürlich gut sein, dass so ein Software-System auch mal falsch liegt. Und was passiert denn dann? Ja? Oh, das ist auch ein sehr interessanter Aspekt. Ja, ist es denn möglich, so ein Software-System oder so einen Algorithmus auch andersrum zu benutzen, um einen Text zu generieren, der jemand ganz bewusst belastet? Kann ich so nicht beantworten, aber ja, könnte man mal drüber nachdenken. Ja? Okay, hier kam eine Anmerkung, dass es theoretisch gehen muss. Ich will das jetzt mal gar nicht bewerten. Ich will mich da gar nicht aus dem Fenster lehnen. Ja? Kann anonymes Surfen vor dieser Technologie schützen? Nein, das kommt darauf an, was du machst. Und das kommt auch darauf an, welcher von diesen Teiltechnologien du dich da ausgesetzt siehst. Wenn du über einen Anonymisierungsdienst irgendwie in Foren schreibst, dann bist du sicher nicht direkt anhand der IP rückverfolgbar. Aber diese Technologie kann zumindest sagen, da und da und da und da hat derselbe Autor geschrieben. Und wenn du es dann einmal wagen solltest, irgendwo was anderes zu schreiben, ohne über irgendeinen Anonymisierungsdienst ins Netz zu gehen, dann haben sie dich dort am Arsch. Das heißt, es wird schwieriger. Das ist so meine erste Interpretation. Ach, ist übrigens noch ein interessanter Aspekt hier. Das Projekt ist natürlich sehr gut für die EU, weil wir müssen dann keine solche böse Software mehr woanders kaufen. Also, um Ausreden sind die nicht wirklich verlegen. Welche Regierungen und Diktaturen diese Technik verwenden könnten, liegt außerhalb des Einflussbereiches der Professoren. Boah, den hatte ich noch gar nicht gesehen, den Satz. Das ist wie, wenn Heckler und Koch sagten, wir sind ja eigentlich auch nur ein Metallverarbeitungsbetrieb. Ja, okay. Hier sind wir, glaube ich, ziemlich durch. Wenn es jetzt keine weiteren Fragen mehr gibt, doch hier noch eine.
Aber genau solche bösen Diktaturen schützen uns das, was dann auch Open Source gemacht wird.
Bitte?
Solche Diktatoren schützen uns davor, dass dieses schöne Projekt jemals Open Source gemacht wird.
Okay, also er bemerkt, dass genau solche Bedenken uns wahrscheinlich dafür schützen, dass diese Software irgendwann in irgendeiner Form veröffentlicht wird. Ich bin mir allerdings nicht ganz im Klaren darüber, inwieweit die Veröffentlichungspflicht, die für die Universitäten zumindest ja gelten soll, auch die Details dieser dort entwickelten Software betrifft. Die werden wahrscheinlich schon irgendwelche Winkelzüge finden, um nicht alles veröffentlichen zu müssen, zumindest ihre Kerntechnologien. Aber ich sag mal, diese grundsätzlichen Algorithmen hier, diese semantischen Sachen und dieses Watermarking und so, das wird man sicher auch in anderen Papieren dann nachher finden, weil die wollen ja auch ein bisschen das, was die Wissenschaftler immer haben wollen, Veröffentlichungen und den damit verbundenen Ruhm und Karriereförderung. Ja?
No. Tag, wir sind vom FIF und wir planen ja eine Gruppe zu bilden, die da eine der Leute drin ist. Im Fern- und Familie zu verletzen. Es gibt sehr, sehr viel dran zu tun. Und wir brauchen da unbedingt Hilfe.
Er ist Jörg vom Pfiff und er sagt, es bildet sich gerade eine Gruppe, die sich vernetzen möchte. Insbesondere soll jetzt erstmal eine Mailingliste aufgesetzt werden, auf der miteinander kommuniziert wird. Es gibt noch sehr viel zu tun, viele Dokumente, die durchzuarbeiten sind.
Wer Interesse hat, bitte einmal kannst du nur die Uhr einblenden.
Ja. Halt noch fair.
Ich kann Hausnummer welche liegen.
Nein.
Die
UL? Die UL.
Panopticum Europe, oder?
Ja.
Panopticum-Europe.eu.
Ich komme in Bayern. Ja.
In der Mitte.
Ah. Ja, ja.
Auf der Seite finden sich auch noch mal einige Links zu dem Thema.
Okay, also FIFF, die haben unter www.panopticum-europe.eu eine Webseite zu dem Thema aufgemacht und freuen sich über Unterstützung, wer da Lust hat. Ansonsten, wenn jetzt keine weiteren Fragen sind, ich glaube, von der Zeit her sind wir jetzt auch am Ende der Stunde angelangt. Danke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch viel Spaß.